2 für Union nach 0 zu 2 Rückstand. Ich muss mega kotzen. Man pendelt die Chance, weil er mit dem Rücken zum Tor die
Moin, es ist Mittwochabend und 19.10 Uhr ist knapp 20 Minuten vorbei. Ich begrüße euch ganz herzlich zu der vor dem Spielausgabe des Millertons zu unserem Auswärtsspiel beim ersten SSV Mainz 05. Das Spiel des 15. Spieltags der ersten Bundesliga findet am Sonntag, den 20.12. um 15.30 Uhr, am 21.12. Entschuldigung, um 15.30 Uhr in der MEWA Arena in Mainz statt. Das letzte Spiel gegen die Mainzer fand ebenfalls in Mainz statt und endete am 22. Februar diesen Jahres mit einem 2:0 Erfolg der Rot-Weißen. Mein Name ist Kasche und bei Blue Sky findet ihr mich unter Blutgrätsche Deluxe. Wie immer in meinen VDS-Folgen schauen wir ganz kurz auf die vorherigen Duelle gegen unseren Gegner. Bisher gab es 27 Partien in der ersten, zweiten sowie ein Spiel im Pokal und zwei Spiele in der Aufstiegsrunde der Bundesliga. Unsere Bilanz gegen die Rhein Hessen ist dabei sehr, sehr ausgeglichen. Es gab 9 Niederlagen, 10 Unentschieden sowie 8 Siege für uns. Der letzte Sieg der Braun-Weißen in Mainz datiert von 1994 in der zweiten Bundesliga, 5. April, und wir gewannen vor genau, und jetzt haltet euch fest, 4.400 Zuschauer mit einem 0:1 durch das Tor von Markus Marin, damals noch am Bruchwegstadion. Die Älteren werden sich erinnern. Jetzt aber gut mit dem Rückblick, und wir kommen zu meiner heutigen Gesprächspartnerin. Sie war schon in der Saisonvorschau von Yannick zu Gast bei Millerton und letztes Jahr auch schon mal einmal. Trotzdem stellt sie sich unseren HörerInnen gerne kurz vor. Wer bist du, wie bist du zu den 05ern gekommen und wie beschäftigst du dich mit deinem Verein?
Ja, hi, ich bin die Mara Pfeiffer. Man findet mich auf Blue Sky und auch sonst überall in diesem wilden, bunten Internet als Wortpiratin. Geblieben bin ich in der Rolle der Journalistin und natürlich auch weiterhin mit dem Herzen dabei. Also ich bin Ende der 90er zum Studium nach Mainz und damals, du hast die Zahlen gerade angesprochen, vor denen da am Bruchweg gespielt wurde, hat man versucht, im Stadion für ein bisschen mehr Bewegung zu sorgen auf den Rängen, indem man Tickets in die Ersti-Tüten gepackt hat. Und so bin ich mal im Stadion gelandet, allerdings gar nicht direkt in meinem ersten Semester, sondern als dann irgendwie ein Freund von einer Freundin, von einem Freund oder so halt auch anfing in Mainz zu studieren und meinte, hier, ich habe hier diese Karten, und dann genau sind wir da mit einer Gruppe hin und ich bin irgendwie geblieben. Und nachdem ich im Journalismus lange Lokalzeitung gemacht habe und auch mit einem großen Herz und einer großen Liebe fürs Lokale, habe ich irgendwann so gedacht, Moment, also um mich rum sind irgendwie Leute und erstaunlicherweise sind das fast alles Männer, die finden Fußball irgendwie auch cool und beschäftigen sich da viel mit und die sind auch Journalisten, aber irgendwie sind die Sportjournalisten. Wieso bin ich eigentlich keine Sportjournalistin? Und,
Gute Frage.
Dann habe ich mir das so zusammengepuzzelt. Und was war die dritte Frage? Wer bin ich? Wie bin ich zu meinem Verein gekommen? Und wie begleite ich ihn?
Jetzt?
Guck mal, habe ich ja dann eigentlich alles drei schon beantwortet. Also ich bin jetzt mittlerweile seit, weiß ich aus dem Kopf gar nicht. Also sehr lange schon begleite ich den Verein journalistisch, habe auch schon ein paar Bücher drüber geschrieben, habe sehr, sehr, sehr lange eine von mir sehr geliebte Interviewkolumne gemacht, die leider eingestellt wurde, wie das so ist mit der Entwicklung der Medien. Ausgeruhte 10-minütige Gespräche passen da offensichtlich nicht mehr in die heutige Zeit. Dafür gibt es ja Podcasts, ne? Da können wir ganz ausgeruht auch länger als 10 Minuten uns miteinander unterhalten.
Ganz genau.
Bloß gibt es hinterher leider keine Kontobewegung. Das war das Schöne an der Videokolumne, weißt du, damit konnte man tatsächlich noch ein bisschen Geld verdienen. Naja, wie es halt so ist. Und wie geht's dir so, Kasche?
Mir geht's eigentlich sehr, sehr gut. Vielen Dank.
Das ist doch schön.
Aber du schreibst ja jetzt nicht nur für den ersten FSV Mainz 05, du beschäftigst dich ja auch noch viel mehr mit Fußball. Ich erwähne da gerne die Bolz-Tribüne. Da bist du auch im Podcast-Business unterwegs sozusagen. Ihr habt ja aber doch sehr, sehr so breit gestreute Themen. Magst du da noch mal ganz kurz ein bisschen unseren Hörerinnen und Hörer ein bisschen was auf die Fahne schreiben?
Ja, total gerne. Also genau, ich habe angefangen tatsächlich mit dem Schreiben über den Verein und bin auch komplett so im Männerfußball sozialisiert. Und das ist ja leider so, dass man manche gesellschaftlichen Themen erst so richtig kapiert und vor allen Dingen auch bis an einen Punkt kapiert, wo man denkt, Moment mal, also da muss man doch irgendwie was dagegen machen, wenn man sie selber so mit der Faust ins Gesicht bekommt. Und es ist jetzt nicht so, dass ich, bevor ich im Fußball war, nicht Erfahrung gemacht habe mit irgendwie Ungleichheiten zwischen Geschlechtern oder auch sowas wie leider Gottes sexualisierte Übergriffe oder so. Aber ehrlicherweise habe ich im Fußball schon, also ich habe das schon auch an der einen oder anderen Stelle erzählt, gerade mit gegnerischen Fans dann ehrlich gesagt nach Spielen teilweise Erfahrungen gemacht, wo ich so dachte, was zur Hölle? Und ja, habe dann angefangen, mich für diese Schnittmenge zwischen Fußball und Gesellschaft zu interessieren, weil ich von Anfang an eigentlich so dachte, es gibt ja so diesen Versuch einer Erzählung, dass bestimmte Dinge im Fußball passieren, weil Fußballfans alle assi und scheiße sind und also nicht wissen, wie man sich benimmt. Und wir wissen ja, dass das Quatsch ist. Diese Menschen gibt es natürlich, die gibt es aber halt in jedem Bereich von Gesellschaft. Und von daher gesehen hat mich das interessiert, welche Themen werden aus dem Fußball rein raus und in den Fußball reingetragen, also wie interagieren Fußball und Gesellschaft. Und damit habe ich angefangen, mich immer intensiver zu beschäftigen und auch dann mit der Rolle von Frauen im Sportjournalismus, aber auch generell Frauen im Fußball und über diese Themen dann irgendwann auch mit dem Frauenfußball, also intensiver auch beruflich eigentlich seit der WM 2019. Und mit meiner Kollegin und sehr guten Freundin Annika Becker habe ich Anfang 2023 einen Podcast gestartet, Becker und Pfeiffer, in dem wir eben über genau diese Themen sprechen. Und wir haben dann irgendwann so festgestellt, also zum einen, eigentlich war das nach der WM 23 und dieser ganzen Geschichte mit Rubiales, wo es immer wieder so auch wie so Update-Bedürfnisse gab, also dass wir so dachten, wir würden eigentlich gerne, das ist ja bei euch eigentlich so ähnlich, das Zusammenspiel, wir würden eigentlich gerne zwischen den Podcasts auch noch die Möglichkeit haben, irgendwo Sachen zu veröffentlichen. Und ein bisschen war die Idee damals auch noch stärker sichtbar zu machen, wo und wie wird sonst geschrieben in diesem Bereich. Und dann haben wir die Bolz-Tribüne als Portal gegründet. Und am Anfang haben wir auch ganz stark selbst und auch andere JournalistInnen, die da Lust drauf hatten, gesagt, hier, wenn ihr in diesem Bereich Podcasts oder sowas macht, macht doch quasi bei uns wie so Absprungtexte, damit man das irgendwie alles mitbekommt. Ehrlicherweise, die Idee finde ich immer noch sehr cool, aber es ist halt ein Riesenaufwand. Und bisher ist es nicht so, dass wir mit dem Portal irgendwie nennenswert Geld verdienen. Deswegen machen wir das jetzt eigentlich, und ich komme gleich zum Schluss, hauptsächlich noch auf Instagram, also dass wir uns da gegenseitig so empfehlen, aber haben eben auf der Bolz-Tribüne wirklich, also tiefergehende, auch oft analytische Texte eben genau über diese, also einmal sportlich den Fußball der Frauen, aber auch über diese Themen zwischen Fußball und Gesellschaft. Und letzter Satz dazu, haben jetzt gerade aktuell einen wirklich, wirklich coolen Adventskalender mit 24 ganz tollen Texten, auch von GastautorInnen teilweise, die man auch noch zwischen den Jahren, wenn man Zeit und Lust hat und gerade kein aktueller Fußball läuft, nachlesen kann.
Super. Die Bolz-Tribüne, liebe HörerInnen, die werde ich euch natürlich auch sehr gerne in den Shownotes verlinken. So, bevor wir jetzt zum Sportlichen kommen, würde ich gerne noch mal jetzt so den Schwenk Richtung Mainz machen. Ihr hattet, und auf das Drumherum so ein bisschen schauen, ihr hattet vor kurzem Versammlung im Verein, also Mitte November oder so. Und es gab so große Aufregung rund um diese Mitgliederversammlung auf Seiten des Boulevards. Worum ging es da genau?
Haha, also Mitgliederversammlungen bei Mainz 05 in den letzten Jahren haben immer Anlass geboten, um mal ein bisschen genauer auf Themen zu schauen. Es ist so, dass in den Jahren, nachdem damals Christian Heidel den Verein Richtung Schalke 04 verlassen hatte und Rufen Schröder neu ins Amt kam und man so ein bisschen sich generell so Strukturen irgendwie betrachtet hat, wurde der Verein ja eben strukturell neu aufgestellt. Also der hatte bis dahin eben dieses Präsidium und bums fertig. Und seither hat er eben einen Vorstand, der aktuell dreiköpfig ist und aber eben auch einen Aufsichtsrat. Und dann gibt es wie in jedem Verein halt so bestimmte vorgeschaltete Vorgänge, wenn gewählt wird, also in dem Fall der Aufsichtsrat. Mhm. Und in Mainz ist es so, es gibt einen Ehrenrat. Der Ehrenrat nominiert die Mitglieder der Wahlkommission, die dann wiederum von der Mitgliederversammlung gewählt werden. Und die Wahlkommission nominiert KandidatInnen für die Wahl zum Aufsichtsrat. So, das ist quasi die Vorgeschichte. Also das ist das Grundgerüst quasi. Und letztes Jahr im November war es zum zweiten Mal so, also wie auch schon 3 Jahre davor bei der Wahl, dass es bei der Zulassung beziehungsweise bei der Nichtzulassung von Kandidaten und Kandidatinnen für die Wahl zum Aufsichtsrat ein riesen Tohuwabohu gab. Weil unter anderem Leute, die im Aufsichtsrat waren, nicht wieder zugelassen wurden. Und eigentlich ist die Aufgabe der Wahlkommission, also es gibt 9 Mitglieder im Aufsichtsrat. Einer davon wird von der Fanabteilung vorgeschlagen und von der Mitgliederversammlung nur noch bestätigt oder im Zweifelsfall auch nicht bestätigt. Und die anderen 8 werden von der Mitgliederversammlung gewählt. Und für diese 8 dürfen maximal die doppelte Anzahl an BewerberInnen zugelassen werden.
Also ich hoffe, 16.
16, genau. Okay. Nochmal 3 Jahre davor war es noch absurder, weil da haben sie nicht mal 16 Leute zugelassen und trotzdem aber Leute aus dem bestehenden Aufsichtsrat rausgestrichen. Und vor 3 Jahren war es aber halt auch so, dass es also Mitglieder gab im Aufsichtsrat, die nicht wieder zugelassen wurden, wo dann halt so die Frage war, also wie kann das sein? Wie können die vor 3 Jahren zugelassen worden sein und jetzt erfüllen sie aber angeblich dann irgendwelche Kriterien nicht mehr? Und dann kann man natürlich sagen, wenn ich mehr Bewerber habe als Plätze, wobei das müsste ich jetzt, also kann ich jetzt leider nicht mit 100%iger Sicherheit sagen, ob die nicht theoretisch auch mehr als 16 Leute zulassen könnten. Ich glaube tatsächlich nicht. Aber natürlich in dem Moment, also wo du Leute, die im Gremium drin waren und wo man jetzt während der 3 Jahre nicht gehört hat, dass es da irgendwie eine Unzufriedenheit gab, wenn du die nicht wieder zulässt, ist natürlich so ein bisschen, das hat ein Geschmäckle. Mhm. Und dann kam auch noch dazu, dass auf dieser Mitgliederversammlung vor einem Jahr der Vorsitzende oder der Sprecher der Wahlkommission sich hingestellt hat und einen der Bewerber für den Aufsichtsrat, der nicht zugelassen wurde, namentlich benannt hat und gesagt hat, den haben sie unter anderem nicht zugelassen, weil er eine zu große Fannähe hatte. Wo natürlich viele Leute in dieser Mitgliederversammlung da saßen und so dachten, what? Also erstmal, wie kann das sein, dass der den namentlich nennt? Hat er dann hinterher gesagt, ja, der war ja zu diesem Zeitpunkt schon presseöffentlich. Ja, okay, aber also weil irgendein anderer Dulli also den Namen von der Person an die Boulevardmedien durchgesteckt hat, ist das noch keine Entschuldigung dafür, zu sagen, okay, jetzt ist er presseöffentlich, jetzt kann ich also auch noch bei der Mitgliederversammlung hier irgendwie meine persönliche Gegenrede halten, warum der nicht in den Aufsichtsrat gehört hätte.
Krass.
Also das war wirklich heftig und also derjenige, der sich da beworben hatte, war halt oder ist bei den Supporters eben in einer führenden Rolle und dann aber halt zu sagen, das ginge nicht und das war völlig klar, wenn er in den Aufsichtsrat käme, würde er das andere Amt niederlegen, darüber wurde auch gesprochen, aber also überhaupt dieser Vorgang zum einen zu sagen, ich benenne diese Person hier, und zum anderen dann aber auch zu sagen, obwohl man eigentlich als Wahlkommission gar nicht irgendwas begründen muss, woraus ich für mich ableiten würde, dann sollte man es auch lassen tunlichst, aber dann sich hinzustellen und zu sagen, diese Person steht zu sehr für den Willen der Fans und wir haben ja schon diesen Fanvertreter im Gremium, und dann quasi den Ratschlag mitzugeben, wir müssen aufpassen, dass die Fans hier im Verein nicht zu viel Macht bekommen. Und wenn solche Leute Fans sagen, dann meinen sie natürlich immer die organisierten Fans und dann ganz speziell die Ultras. Und dann ist immer diese Vorstellung, die Ultras wollten aus so einer total unkonkret formulierten irgendwie Machtbegeisterung den Verein quasi in ihre Finger kriegen oder was auch immer sich diese Leute dann vorstellen, um ihm dann mutmaßlich zu schaden. So, also weil das ist ja das, was eigentlich dahinter steht. Um Himmels Willen, wenn wir mehr Menschen hier haben in irgendwelchen Gremien, die sich als Fan für diesen Verein begeistern, wo kämen wir denn dahin?
Ich frage mich immer, was man dann so einer Fanszene vorwirft. Also so, dass man versucht, Mehrheiten zu bilden und zu formen, ist ja der zutiefst demokratische Vorgang auch.
Genau, genau.
Also vor allem in einer Mitgliederversammlung, weil die Menschen sind ja alle Mitglieder. Die Menschen, die sich zur Wahl stellen, müssen bestimmte Kriterien erfüllen. Das sind, ich meine, sowas wie eine mehrjährige Mitgliedschaft. Genau. Die müssen irgendwie dürfen sich nicht gegen den Verein, nicht den Verein geschädigt haben, was weiß ich nicht alles, was es halt so für Begründungen gibt. Aber was man dann einer aktiven Fanszene vorwirft, ist finde ich immer ganz abstrus, weil das sind Menschen, die diesen Verein lieben und den Verein niemals kaputt machen wollen würden.
Da sitzen dann Leute, die können sich mit dir fünf Stunden lang komplett, also weltfremd über Pyrotechnik unterhalten. Und also darauf läuft es dann am Ende immer raus. Also es sind dann immer irgendwelche sehr unkonkreten Vorwürfe mit Gewalt und Pyrotechnik. Und und also oft auch von Leuten, wo man merkt, die haben sich mit Fanszene noch nie beschäftigt. Und wenn du denen dann sagst, also es ging dann auch so darum, dass es hieß, die Wahlkommission kann das ja auch alles viel besser beurteilen, weil mal ehrlich, wer von den Fans bereitet sich denn auf so eine Mitgliederversammlung vor, indem er oder sie sich mit den KandidatInnen irgendwie ausreichend beschäftigt, wo ich auch so dachte, halte ich für eine steile These, ja. Also ich meine, die Fans haben das sogar seit Jahren, dass die KandidatInnen sich dann in so Fragebögen vorstellen und da heißt es dann, ja, da können die ja erzählen, was sie wollen, ja, aber im Vorstellungsgespräch mit der Wahlkommission nicht oder was. Also es war relativ wild alles für meine Begriffe und gab dann auch den Antrag, die Wahl zu verschieben damals. Und dann hieß es aber plötzlich, also was ich auch bis zum Schluss, ich war zu der Zeit leider krank und habe das auch nur online verfolgt, also weil es hieß dann, da bräuchte man eine Zweidrittelmale Mehrheit für die Verschiebung. Und naja, also das ging dann so seinen Gang. Und letzten Endes muss man sagen, ist der aktuelle Aufsichtsrat auch sicherlich also kein Verkehrter, aber die ganze Vorgeschichte schadet den Leuten dann natürlich erstmal.
Ja.
Und dieses Jahr, und deswegen jetzt diese ultralange Vorgeschichte, aber dieses Jahr wurde jetzt halt diese Wahlkommission neu gewählt. Okay. Und während halt bei diesen ersten Malen, als diese Wahlkommission zusammengesetzt wurde, glaube ich überhaupt nicht so ein totaler Weitblick dafür bestand, was für eine Macht dieses Gremium letztlich hat, war es halt jetzt so, dass man sagen kann, also umgekehrt, die Leute, die sich als Fans identifizieren, und zwar ganz unterschiedliche Gruppierungen von Fans, das ist auch das, was man da wirklich festhalten muss, finde ich. Also das war jetzt nicht irgendwie so, dass die Ultras gesagt haben, wir müssen jetzt mal irgendwie gucken, was mit dieser Wahlkommission passiert, sondern wirklich viele Fans, die sich eben auch an einem Vereinsleben über diese Spiele hinaus beteiligen, die ein Interesse daran haben, den Verein mitzugestalten, die sich so Gedanken drum gemacht und gesagt haben, okay, vielleicht kann man einfach dafür sorgen, dass in diesem Gremium die Leute noch ein bisschen diverser sind. Also dass das nicht irgendwie alles so eine Richtung, also jetzt ne, in dicken Anführungszeichen. Aber vielleicht kann man einfach gucken, dass da noch ein paar unterschiedlichere Leute reinkommen. Nicht nur, ich sag mal, Männer zwischen 50 und 60 so. Genau, und dann haben sich auch ganz unterschiedliche Leute beworben, durchaus auch welche mit einer Vergangenheit in der aktiven Fanszene, aber also ich habe jetzt auch nicht gehört, dass das verboten wäre neuerdings. Und dann gab es im Vorfeld schon so, ne, dann hat man sich erzählt, dass es da einige Leute gab, wo also dann der Ehrenrat wiederum gesagt hat, die lassen wir gar nicht zu zur Wahl. Aber auch so, ja, und was ist jetzt die Begründung? Gott. Und es ging dann wieder in so eine ähnliche Richtung. Um Gottes Willen, da bewerben sich Fans für ein Amt im Verein. Naja, und am Ende, also wurden sie dann alle durchgelassen. Und dann, stell dir vor, haben tatsächlich die Leute aus der aktiven Fanszene untereinander darüber gesprochen, wen sie besser und wen sie schlechter finden.
Jo.
Hat man ja noch nie gehört. Also, weißt du, ich meine, also gibt's halt, ist eine, wie du vorhin schon gesagt hast, ist ein völlig normaler demokratischer Vorgang, dass also unterschiedliche Interessensgruppen draufschauen bei unterschiedlichsten Wahlen und sagen, wen finden wir denn gut und wen finden wir denn nicht gut? Und dann natürlich auch sagen, also, wenn ihr uns fragt, wir würden sagen, die und die würden wir wählen. Und dann gab es halt im Nachgang mehrere, also Berichterstattungen, dass also unbestätigterweise die, das ist dann so, dass also im ersten Wahlgang sind drei Leute durchgekommen für das Gremium und dann im zweiten Wahlgang nochmal zwei, also insgesamt sind es fünf. Und die drei, die im ersten Wahlgang durchgekommen sind, sollen eben genau die sein, die da empfohlen wurden. Und dann gab es halt auch wiederum nur in einer wirklich, glaube ich, kleinen, aber halt lautstarken und gut mit dem Boulevard connecteden Gruppe so einen Furor, dass es dann plötzlich hieß, die Ultras übernehmen in Deutschland den nächsten Verein. Ja,
unfassbar. Klar,
Herr Kommissar. Genau, so war das.
Gut, es war die Zeit, es war auch die Zeitung mit den großen vier Buchstaben, die sich da in Fanthemen immer ganz besonders gut auskennen.
Ich habe das tatsächlich also seit wirklich, also mittlerweile eher fast Jahrzehnten und nicht mehr Jahren weder in der Hand noch auf dem Bildschirm gehabt, aber man wird ja dann teilweise auch unfreiwillig mit Screenshots versorgt und das war wirklich
genau.
Spannend, ja.
Oh Mann. Oh.
Aber guck mal. Nee, ich wollte jetzt noch sagen, es ist doch schön, dass wir über solche Themen so ausführlich sprechen, dann müssen wir über diese fürchterlichen sportlichen Dinge uns auch gar nicht mehr so lange unterhalten.
So, da hast du mir jetzt gerade die fürchterlich beste Überleitung gegeben. Die brauche ich jetzt gar nicht mehr was überlegen. Wenn wir jetzt über die sportlichen Themen sprechen wollen, lass uns doch mal einfach nicht jetzt jedes Spiel betrachten, weil das wird einfach schlimm für uns beide.
Ja.
Die Hinrunde ist jetzt kurz vorm Abschluss. Ihr liegt auf Tabellenplatz 18, wir sind auf dem 16. Ihr habt gerade den Trainer gewechselt. Sag mal, was ist denn da vorgefallen, dass ihr so abgestürzt seid? Letztes Jahr habt ihr euch ja für Europa qualifiziert. Aber die Mehrbelastung durch die Europaspiele, der Abgang von Jonathan Burkhardt, der natürlich sehr schmerzhaft ist und nicht kompensiert wurde. Aber das ist doch, und vielleicht auch noch der Punkt, Viper, der das ja ersetzen sollte, oder Rollerbach, die nehmen noch nicht die erhofften Rollen. Ist das wirklich so simpel?
Ja, guck mal, du weißt doch schon alles. Können wir Schluss machen für heute?
Du, ich hab nur Zeit.
Also, im Fußball sind die Dinge ja oft erstaunlich einfach. Und gleichzeitig sind sie vielschichtiger, als es dieser, dann wechseln wir halt den Trainer aus, Impuls nahelegt. Aber irgendwas muss man ja machen. Und da man schlecht die ganze Mannschaft austauschen kann und da man halt auch nicht kurz vor Abschluss der Hinrunde schon mal nochmal nach Spielern schauen kann, hat es in dem Fall dann tatsächlich zu einer Trennung von dem ja letzte Saison noch Erfolgstrainer geführt. Also ich glaube, dass die Punkte, die du angesprochen hast, schon eine sehr, sehr große Rolle spielen. Ich meine, was Jonathan Burkhardt in einer unverletzten Form einem Team geben kann. Das hat man bei Mainz 05 ja letzte Saison wirklich also bewundern können. Und es ist natürlich aus 05-Sicht, also Christian Heidel hat bei der Mitgliederversammlung nochmal sehr betont, wie viel man dem Spieler verdankt und wollte dann auch gerne, dass alle nochmal für ihn klatschen. Ich finde das, wenn jemand zur direkten Konkurrenz gewechselt ist, also im Sinne von hier so lokal, muss man dann auch nicht mehr für ihn klatschen, finde ich. Das ist die Entscheidung, die er getroffen hat. Ich finde, man muss bei Jonathan Burkhardt also wirklich bis ans Ende der Geschichte immer wieder sagen, der hat verlängert in einer Phase, als Mainz 05 wirklich schon mit also anderthalb Füßen über den Abgrund war. Und davon ist damals eine unfassbare Kraft ausgegangen und sowohl zu dem Klassenerhalt als auch in der Saison drauf. Zu diesem sechsten Platz hat er unglaublich viel beigetragen und dafür gibt es auch, glaube ich, niemanden in Mainz, der ihm nicht dankbar ist. Aber wenn ein Spieler dann mal gegangen ist, dann ist er eben auch gegangen und ich finde, dann also dürfen auch die Fans abschließen und müssen da jetzt nicht noch irgendwas hinterher schicken. Aber ein Spieler wie Jonathan Burkhardt ist tatsächlich nicht so leicht zu ersetzen. Dann kommen bei dem Thema, also wen holt man, halt mehrere Sachen zusammen. Hollerbach hat jetzt in Mainz auch nicht nur für Begeisterung gesorgt mit der Vorgeschichte, die er irgendwie hat, was seine Social-Media-Aktivitäten angeht, ist dann gleichzeitig so eine Geschichte, die auch aber wieder dazu geeignet ist, so ein bisschen Gruppen, ich sag mal, zu entzweien, nämlich die, die auf solche Themen mit draufschauen und die, die sagen, was wollt ihr denn jetzt schon wieder, Mann, es geht um Fußball, Fußball ist auf dem Platz und so, also du hast dann zwei verschiedene Sorten von Unruhe quasi durch so eine Geschichte. Und dann hatte man halt eben bei Viper auch direkt Unruhe mit diesem, dass er ehrlicherweise ja schon im Trainingslager so ein bisschen damit überrascht hat, dass eigentlich alle davon ausgegangen sind, er verlängert jetzt seinen Vertrag. Das stand quasi an und er dann so gesagt hat, er will erst mal abwarten im Laufe der Saison, wie viele Einsatzzeiten er bekommt. Wo man sich so denkt, ja, aber Junge, also wie lange bist du denn schon im Fußball, dass man jetzt nicht einen auslaufenden Vertrag also erstmal weiter auslaufen lässt, quasi aus Vereinssicht, ist ja irgendwie klar. Dann würde ich schon mal mutmaßen, dass die relativ lange versucht haben, das hinter den Kulissen zu klären. Irgendwann ging es dann halt nicht mehr. Dann wurde das halt auch noch öffentlich. Dann hat man ihn am Ende zum Bleiben bewogen und dann auch gesagt, ah, also jemand mit einem größeren 05-Herz gibt es irgendwie nicht und alles ganz toll. Aber seitdem funktioniert es halt sportlich nicht mehr so richtig. Es ist schon auch so, dass man von Viper weiß, dass der ja schon als Typ eher so ein bisschen sensibel ist. Der braucht schon jemanden, wo er das Gefühl hat, der setzt voll auf ihn und der glaubt an ihn. Würde ich jetzt mal sagen, ist vielleicht was, also das konnte Bo Henriksen ganz sicher, aber ich glaube ehrlicherweise nicht, dass er das bei Viper getan hat. Im Gegenteil hat er dann, als der, also ich glaube, das ist dann so eine Spirale und das bedingt sich so ein bisschen gegenseitig, dann trainiert Viper nicht so, wie sich das Henriksen vorstellt, vielleicht weil er nicht spielen darf und dann spricht Henriksen in den Pressekonferenzen darüber und also sagt auch, dass der nicht spielt, solange er nicht ordentlich trainiert und dass er kein Trainingsweltmeister ist und so. Und das sind alles Sachen, ich finde es gut, wenn man die intern in aller Offenheit bespricht, aber ich glaube halt nicht, dass das gerade so einem jungen Spieler hilft, dabei besser zu werden. Und das möchte man ja eigentlich, wenn man das dann immer so öffentlich bespricht. Und dann eine Sache, also ich bin mir oft auch nicht einig mit Christian Heidel, aber eine Sache, wo ich immer wieder finde, dass er das in den letzten Jahren mehrfach sehr richtig gesagt hat, es gibt im Fußball, und das ist eine dieser total simplen Sachen, ganz viele 50-50-Spiele. Es gibt nicht in der Mehrzahl die Spiele, die du total eindeutig gewinnst oder verlierst, sondern es gibt ganz viele Spiele, wo so ein Moment darüber entscheidet, in welche Richtung das Pendel irgendwie schwingt. Und letzte Saison, also als man am Ende auf dem sechsten Platz stand, hat Mainz 05 von diesen 50-50-Spielen 93% gewonnen und diese Saison bisher 97% verloren. Und so simpel ist es dann manchmal, aber das spielt wirklich eine Riesenrolle. Und dann muss man sagen, finde ich es schon sehr offensichtlich, dass dem Trainer dann irgendwann einfach nichts mehr eingefallen ist, womit er dem Team helfen kann. Mein Gefühl, das kann ich durch nichts belegen, aber also ist, dass es auch dann, ich glaube, die Mannschaft ist menschlich total gut mit ihm klargekommen. Ich glaube dann aber trotzdem, dass es sich auseinander bewegt hat innerhalb der Mannschaft, wer das Gefühl hat, er kann noch helfen, einfach dadurch, dass er so ist, wie er ist. Und wer das Gefühl hatte, da kommt sportlich gerade nicht mehr genug. Mhm. Ich glaube zum Beispiel, also, und das ist auch was durchaus zuletzt irgendwie auch so in Fankreisen eben auch unter KollegInnen besprochen wurde, also dass Amiri einer ist, der nicht gut damit klarkommt, der das nicht cool findet, dass der Trainer jetzt weg ist, der ja auch sehr offensichtlich eine sehr, sehr enge persönliche Bindung an ihn gehabt hat. Umgekehrt hat man eigentlich bis vor 2 Wochen noch gesagt, von den Transfers aus dem Sommer muss man dann irgendwie auch den Vorwurf an die sportliche Leitung machen, dass da ja überhaupt nichts funktioniert. Jetzt hat Urs Fischer plötzlich irgendwie einen Böwing eingesetzt, der die Vorlage zu einem der Tore bei den Bayern irgendwie gegeben hat. Also ist auch noch so ein bisschen jetzt gerade offen, ne? Das Votum, was ist jetzt eigentlich mit den Neuzugängen? Also waren die das Problem oder war das Problem, dass die und der Trainer vielleicht nicht so konnten? Beides wäre dann durchaus auch ein Problem der sportlichen Leitung. Aber da sind schon dann auch irgendwie, haben sich dann so ein paar Sachen kumuliert. Und ich bin überhaupt keine Freundin davon zu sagen, wir entlassen jetzt einen Trainer, weil wir daran glauben, dass es dann besser wird. Aber ich muss ehrlicherweise sagen, dass ich diesmal tatsächlich erleichtert war, weil ich nicht glaube, dass es nochmal funktioniert hätte, in der Konstellation das Ruder rumzureißen. Und also ich meine, ihr kennt es ja auch, irgendwie keiner hat Bock auf Abstieg, wirklich. Man kommt ja aus dieser Liga auch nicht mehr raus aktuell. Ja. Also, nee, danke.
Okay. Dann würde ich jetzt nochmal zum nächsten Thema übergehen.
Du darfst mich auch unterbrechen, ne? Wenn ich dich bei einer Frage dann immer 10 Minuten an die Wand laber, sprich das einfach.
Du erklärst das ja alles wunderbar so, dass man dann auch die Hintergründe ganz, ganz, ganz toll verstehen kann. Sag mal, wenn auf Blue Sky wurde die Frage so ein bisschen suffisant gestellt, was dein Tipp ist, welcher Spieler von uns, von Dominic Kaur, dieses Mal umgeholzt wird. Und das wäre nur halb ernst gemeint, aber ich will eigentlich um was anderes. Ich will diese Frage jetzt auch gar nicht beantworten, weil Dominic Kaur, was er letzte Saison da abgezogen hat, war halt richtig schlimm. Aber um da kurz anzuschließen, es ist ja nicht so, dass er die Kartentabelle der Bundesliga anführt, sondern es ist ein anderer Mainzer, Paul Nebel. Aber auch Robin Zentner und Nadine Amiri sind unter den Top 15 Spielern mit den meisten Karten. Ihr seid Tabellenletzter der Statistik mit den meisten Karten. Sag mal, habt ihr ein Disziplinproblem?
Oder also ich das? Schon mal nicht, aber...
Nee, du meinst.
Also das mit den Karten ist auch wieder sowas, das ist einerseits sehr einfach und andererseits auch ein bisschen komplizierter. Ich finde, so sieht's nämlich mal aus. Also ich finde, bei dieser Dominic Kaur-Geschichte, ich meine, wir haben da ja beim letzten Mal auch ausführlich drüber gesprochen. Ja. Und ich fand, dass er Anfang letzter Saison auch wirklich eine Phase hatte, wo es drüber war. Er hat auch diese Momente, also diese Karte, die er sich da zuletzt geholt hat, das war wirklich, da erschrickst du dich dann schon, wenn du das siehst. Aber
ich habe mich auch damals bei Lia Saad sehr erschrocken. Darf ich auch so sagen? Ne?
Ja, klar.
Also, ist ja nicht so, dass er das so ganz unabsichtlich immer macht und sich dann selber vor sich selber erschrickt. Also das kannst du mir dann auch nicht mehr erzählen. Sorry, da unterbreche ich dich dann nämlich, Mara.
Das darfst du gerne machen. Ich maß mir das tatsächlich nicht an. Ich habe nie Fußball gespielt, das stimmt noch nicht mal, aber das ist also so lange her, dass das schon nicht mehr wahr ist. Und wenn jemand nach so einem Foul versucht, das irgendwie abzutun, dann bin ich extrem schnell auf dem Baum, weil ich halt finde, man muss dann Verantwortung übernehmen. Wenn jemand versucht, Verantwortung zu übernehmen und dabei irgendwie den Eindruck macht, halbwegs aufrichtig zu sein, dann ist es irgendwie was anderes. Generell bin ich der Meinung, dass bei Mainz 05 das mit den Karten aber in dieser Saison also auf jeden Fall ein Problem ist. Ich würde ja Paul Nebel fast ausnehmen wollen, weil also Paul Nebel führt ja, ich glaube, diese Statistik, die du angesprochen hast, die ist ja nicht auf die Saison begrenzt, sondern da geht's ums Kalenderjahr, ne? Und Paul Nebel hat tatsächlich auch letzte Saison schon rot gesehen und also ist jetzt quasi innerhalb von einem Kalenderjahr dreimal rot vom Platz geflogen.
Die Statistik ist von diesem Jahr. Also es sind 10 Spiele von Paul Nebel, 2-mal gelb, 2-mal rot.
Ja, genau. Das und also wenn man, es gibt auch tatsächlich die aufs Kalenderjahr und da ist er sogar dreimal rot vom Platz geflogen. Und er hat tatsächlich aber also auch richtig Pech, was halt die Karten angeht, weil einmal die, ich glaube, das war dann die gelb-rote, war sogar eine, wo man dann hinterher also gesagt hat, nee, sorry, die hätte es eigentlich nicht geben dürfen. Und diese zweite rote, die er jetzt bekommen hat, also die war halt auch völliger Blödsinn. Die erste war komplett berechtigt. Deswegen habe ich immer so ein intrinsisches Gefühl oder ein intrinsisches Bedürfnis, Paul Nebel da ein bisschen rauszunehmen. Aber man hat ja so, also wenn du fragst, ob es ein Disziplinproblem gibt, dann glaube ich, es ist generell keine gute Idee, wenn Vereine oder Vereinsverantwortliche versuchen, diese Kartengeschichte mit einer Emotionalität zu erklären, weil man kann auch emotional sein, ohne sich so zu benehmen, dass das mit einer Karte anschließend ja bedacht wird. Und derjenige, der sehr viele Karten bekommen hat, ist Bo Henriksen. Also Bo Henriksen ist direkt im ersten DFB-Pokalspiel, hat er rot gesehen und hat im zweiten DFB-Pokalspiel gefehlt. Er hat es in der kurzen Zeit, in der er da war, geschafft, auch tatsächlich dann in der Liga noch ein Spiel gelb gesperrt zu fehlen. Gelb gesperrt zu fehlen. Und ich glaube halt, das überträgt sich dann. Ich habe das neulich schon im Rasenfunk gesagt. Also der Torwarttrainer von Mainz 05 hat in zwei aufeinanderfolgenden Spielen gelb gesehen. Ich glaube schon, dass das dann auch auf der Bank so eine Dynamik bekommt. Und wenn du halt als Spieler mitbekommst, dass deine Trainer das machen und dass die Vereinsverantwortlichen dann immer noch sagen, das gehört zu Mainz 05 dazu, wir sind halt ein emotionaler Verein, dann glaube ich, dass man damit nicht gut beraten ist. Und das sieht man ja jetzt gerade auch. Und ja, es wäre schon schön, mehr Spiele mit 11 Personen irgendwie zu beenden, weil also es bringt halt auch was, wenn man nicht immer eine Person weniger ist. Insofern ist das ein Problem, also was ich eindeutig sehe und wo ich aber auch die Hoffnung habe, dass das was ist, was durch den Trainerwechsel jetzt mal anders besprochen wird tatsächlich.
Das ist eine sehr, sehr schöne Überleitung, Mara. Ich würde mich jetzt gerne noch ganz kurz nochmal, bevor wir auf den Spieltag kommen, auf Urs Fischer zu sprechen kommen. Mhm. Weil Tim lässt fragen, was mit Henriksen schiefgelaufen ist, das hast du ja schon erklärt. Aber ob schon klar ist, wo Mainz spielerisch mit Urs Fischer hin möchte. Du hast in deinem Artikel in der Allgemeinen Zeitung, hastest du ja auch sehr schön erwähnt, dass er so Ruhe in den Verein reinbringen soll, dass er vielleicht ist er derjenige, der dann diese Emotionalität, von der du eben gesprochen hast, ein wenig aus diesem ganzen Gemengelage rausnehmen soll und wieder so ein ruhiges Fahrwasser machen möchte oder wieder ins ruhige Fahrwasser führen möchte. Aber wo will Mainz spielerisch mit Urs Fischer hin? Weil wir erinnern uns alle an die Spielweise, der Urs Fischer kann auch anders Fußball spielen, ganz bestimmt, aber wir erinnern uns alle an die zwar erfolgreiche, aber sehr, sehr destruktive und unansehnliche Spielweise von Union Berlin unter ihm.
Ja, das ist ganz spannend, also weil das ist ja ein Thema, was ihn durchaus begleitet und wo er natürlich auch auf der Pressekonferenz, als er vorgestellt wurde, direkt wieder danach gefragt wurde, so wie will er Fußball spielen lassen und das ist dann immer schön, wenn auf so Pressekonferenzen von Kollegen das so formuliert wird, dass, also sie wollen es nicht selber sagen, sondern sie sagen dann, man sagt ihnen ja auch nach, sie würden nicht so attraktiven Fußball spielen und so. Und ja, Urs Fischer Fischer hat dann gesagt, ja, also das ist ja die Frage, wenn ihm jemand sagt, er lässt keinen attraktiven Fußball spielen, dann würde er sich mit dem einfach gerne mal hinsetzen und dann drüber sprechen, was ist denn attraktiv? Ist halt attraktiv irgendwie mit vielen Kurzpässen ans Ziel kommen oder kann nicht auch irgendwie ein langer Ball nach einem Ballgewinn attraktiv sein, wenn er halt zu dem gewünschten Ergebnis führt? Also kann die Attraktivität dann am Ende nicht auch vom Ergebnis ausgehen? So, das fand ich einen sehr pragmatischen Ansatz. Und also wenn man mal ehrlich ist, wir können ja alle die Tabelle lesen. Aktuell ist es ja auch wirklich scheißegal, mit welchem Fußballspiel er diese Misere beendet. Also, weil man muss ja jetzt einfach mal punkten. Und ob das dann jetzt Spiele sind für, ich sag mal, überzogen Fußballfeinschmecker oder nicht, das ist mir wirklich bumswurscht. Also erstmal muss der das jetzt stabilisieren. Und was diese Mannschaft jetzt gegen Bayern München gemacht hat, also ich habe irgendwo gelesen, das war was, die zweitmeisten Kilometer, die überhaupt jemals in einem Spiel gelaufen wurden, also 132. Leonard Maloney ist, glaube ich, 14,6 Kilometer gelaufen in diesem Spiel. Also die, und das aber bei einem Ballbesitz, der in der ersten Halbzeit teilweise im einprozentigen Bereich war. Aber die haben gekämpft und geackert und also hatten auch Zweikampfwerte, die wirklich gut waren. Und ja, du musst halt jetzt einfach alles reinhauen, auch wenn das Phrasen sind. Du musst hinten dicht machen und dann musst du natürlich am Ende idealerweise versuchen, über einen Konter oder irgendwie sonst eine glückliche Situation. Standard, ich meine, plötzlich schießt Mainz 05 ein Standardtor. Also wo gibt's denn sowas, ja? Du musst, wie das immer dann benannt wird bei Trainerwechseln, aber es ist halt auch genau so, du musst zurück zu den Basics. Du musst die Basics wieder im Schlaf können, wenn dich nachts einer weckt und sagt, wie verteidigst du irgendwie im Block das da weg? Dann musst du sagen, hier so, so und so oder am besten aus dem Bett springen und es direkt zeigen und dann geht's auch wieder.
Man merkt eine familiäre Verbindung zu Alexander Plessin. Die Basics
Ich habe ja gar keine, eine angeheiratete, ja genau, aber klar. Ja, das, der ja. Musste natürlich noch irgendwo untergebracht werden. Irgendwann werde ich ihm vielleicht auch mal persönlich begegnen, das bin ich nämlich tatsächlich noch nie.
Das kannst du ja vielleicht am Samstag nachholen, am Sonntag nachholen, aber apropos Sonntag, wer bei uns nicht dabei sein wird, ist David Nemeth, Andrea Otunji, Ricky J. Jones vielleicht auch nicht, weil der ist ja ein- und ausgewechselt worden gegen Köln. Und natürlich fehlt bei uns auch Erik Smith wegen seiner roten Karte aus dem Spiel gegen Heidenheim. Wie sieht es denn bei euch im Kader aus? Ich weiß, dass Philipp Mwene ausfällt. Oder zumindest prognostiziert wird, dass er ausfällt. Gibt es weitere Verletzte oder viel, viel wichtiger oder viel einfacher bei euch gefragt, gibt es noch gesperrte Spieler?
Das war ja klar, dass das jetzt kommt. Erwischte mich tatsächlich auf dem falschen Fuß, weil ich natürlich heute gedanklich noch bei dem Spiel gegen Samsunspor bin am Donnerstag. Mainz 05 spielt ja erstmal noch in der Conference League. Wenn ich nicht völlig falsch liege, müssten die Gesperrten, das waren nämlich zuletzt Domenico und Paul Nebel, dann aber wieder am Start sein gegen St. Pauli. Klar, Robin Zentner ist verletzt, wird ja aktuell wirklich hervorragend vertreten von Daniel Batz. Also der, das war ja komplett überirdisch, was der geleistet hat gegen die Bayern. Cassie ist auch Langzeit verletzt, Philipp Mwene genau auch. Und ich habe gerade das Gefühl, dass ich noch irgendjemanden vergesse, aber ich glaube, der fällt mir dann jetzt spontan nicht mehr ein.
Nee, ne?
Nee, wieso? Nee. Was sollte der haben?
Nee, weiß ich nicht. Ich dachte,
der soll jetzt Tore schießen und nicht parallel, also das Tore schießen darf er gerne weitermachen, und aber er soll nicht parallel dazu dann auch immer Elfmeter verursachen. Das ist nämlich ein bisschen schwierig. Ach so, Widmer hatte natürlich auch noch gefehlt und Amiri beide mit muskulären Problemen. Wozu? Guck mal, das ist das Schöne, weil ich so altmodisch bin, mache ich meine ganzen Spieltagsberichte immer noch per Hand in eine Kladde und in der kann ich jetzt blättern, während wir hier miteinander sprechen am Computer, ohne rumklicken zu müssen. Also Widmer und Amiri hatten mit muskulären Problemen gefehlt und genau, Korn und Nebel gesperrt, alles gegen die Bayern und bei Amiri sah es wohl zuletzt ganz gut aus. Widmer wird, wenn ich das richtig einschätze, noch nicht wieder ein Thema werden.
Okay. Was macht dich denn sicher, dass ihr am Sonntag gegen uns gewinnt? Das ist ja so quasi 6-Punkte-Spiel. Ist es jetzt alleine das Spiel gegen die Bayern, was sich jetzt so anlässt? Ist es jetzt der Trainerwechsel?
Mich macht gar nichts sicher. Ich bin ja auch die schlechteste Tipperin der Welt. Wer sich das angucken möchte, ich, genau, also das, ja. Aber Hoffnung und so weiter. Also ich finde, es ist ein schöner Tag, der 4. Advent, um das erste Bundesliga-Heimspiel in dieser Saison zu gewinnen. Das steht nämlich noch aus tatsächlich. Und das sollen sie dann jetzt auch bitte einfach mal machen am Sonntag. Und ihr dürft dann gerne bis zur Rückrunde und dem Spiel gegen uns auch wieder so viele Punkte sammeln. Also ihr, ne, erstmal natürlich immer dann auf Mainz gucken und Mainz muss über den Strich. Aber also sobald Mainz überm Strich ist, freue ich mich, wenn St. Pauli als zweites überm Strich ist. Und nur halt so am Sonntag, da dürft ihr leider nicht gewinnen. Das können wir nicht zulassen.
Da du ja so eine schlechte Tipperin bist, darfst du dir trotzdem noch einen Tipp ausdenken?
Also ich sag mal, Mainz gewinnt 3-2.
Okay, ich bin bei einem klassischen 2-0 für uns oder 0-2 für uns. Ich weiß zwar nicht, wer bei uns die Tore schießen soll, aber Martin Kaas hat jetzt zweimal getroffen. Ich mochte den schon bei Magdeburg sehr, sehr gerne und ich drücke ihm ganz fest die Daumen, dass er weiter knipst.
Es gibt extra Punkte, wenn du sagen kannst, wer Karten bekommt.
Dominic Kaur.
Ach komm,
Paul Ne-
langweilig.
Weißt du, dass es so vorhersehbar ist? Paul Nebel, Dominic Kaur und Nadim Amiri. So, und ich werd 70% Sicherheit 2 richtig haben.
Na, ich glaube von den genannten nur Amiri, wenn er spielt. Der ist, glaube ich, nicht so gut drauf. Ich glaube, der hat das Gefühl, man hat irgendwie ihm verboten, sich mit seinem besten Freund zu treffen für den Rest des Jahres. Ich hoffe mal, der kriegt sich wieder gefangen da.
Ja, der hat sich irgendwie jetzt ein Instagram-Bild veröffentlicht, dass er mit Bo Henriksen noch irgendwie nochmal zum Essen geht, ne?
Ich glaube, Bo Henriksen war bei ihm zum Essen. Ist ja auch schön, also wenn man menschlich Kontakt hält, da spricht ja überhaupt nichts dagegen. Ich hoffe nur, dass er das Sportliche dann auch mit einem neuen Leitwolf angeht weiterhin.
Das kann er dann gerne ab dem übernächsten Spiel versuchen.
Also gegen die Bayern haben sie es auch ohne ihn gut hinbekommen.
Ja, aber gegen uns braucht es halt Kreativität.
Ach so.
Ja, wir stehen ja ähnlich defensiv und die Basics müssen stimmen, weißt du?
Deshalb, ja, das wird nichts für Fußballfeinschmecker am Sonntag.
Habe ich aber gegen Heidenheim auch gedacht, war aber dann nicht, war dann doch nicht so. Konnte man sich auch angucken. Jetzt aber viel Spaß am Sonntag, wo immer ihr das Spiel verfolgt. Das NDS zur Partie kommt, führen dann Yannick und ich. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für das liebe Gespräch und die Zeit, die du dir genommen hast, Mara. Die letzten Worte gehören dir. Bitteschön.
Ja, es hat wieder großen Spaß gemacht und der Wunsch für den Rest der Saison wäre einfach, dass am Ende wieder beide Teams über dem Strich stehen.
Danke dir. Tschüss.
Ciao.